NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
Am Mikrofon Melanie Tiltges, guten Abend. Manchmal passiert es plötzlich, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder eher schleichend, weil im Alter die Kräfte und das Gedächtnis nachlassen. Das Leben allein ist nicht mehr möglich, wir brauchen Hilfe. Zurzeit werden knapp 2 Millionen Menschen zu Hause gepflegt. Um sie kümmern sich vor allem die eigenen Kinder oder Ehe- und Lebenspartnerinnen und Partner. Eine Aufgabe, die gut geplant und auch überlegt werden muss und die das Leben aller verändert. Wer berät mich in dieser Situation? Wie beantrage ich Leistungen? Wo finde ich Hilfe, wenn ich eine Auszeit brauche? Hilfe für pflegende Angehörige, darum geht's in dieser Visite. Und mein Gast ist Birgit Jaster. Sie leitet die Referate Pflege und Selbsthilfe beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Niedersachsen. Und sie berät seit langem pflegende Angehörige als Ehrenamtliche im Vorstand der Alzheimer-Gesellschaft in Hannover. Ja, Frau Jaster, ob es das Alter ist oder wirklich so ein Schicksalsschlag wie ein Schlaganfall. Jeder will ja so gern wie möglich zu Hause bleiben, wenn wir ehrlich sind. Das ist aber für alle herausfordernd, kann man sagen. Und das heißt, wir sollten eigentlich auch bei Zeiten drüber sprechen, in den guten Zeiten, ne?
Ja, das ist genau richtig, Frau Tiltges. Man sollte sich bei Zeiten Gedanken darüber machen, was einem im Alter oder in der Pflegebedürftigkeit, die plötzlich kommen kann oder bei sehr, sehr vielen Menschen aber eben gar nicht so plötzlich kommt, aber was uns da wichtig ist und wie wir versorgt werden wollen, welche Formen es gibt. Wenn man etwas weiß, kann man besser Entscheidungen fällen. Mhm. Und darum lohnt es sich unbedingt, sich auch zu gesunden Zeiten damit schon auseinanderzusetzen.
Solche Wünsche wie soll das mal werden, lassen sich ja auch regeln. Es gibt Betreuungsvollmachten zum Beispiel. Das heißt, man kann das auch schon in Papierform gießen.
Ja, das kann man machen. Es gibt vom Bundesjustizministerium sogar Vordrucke für Betreuungsverfügungen und für Patientenverfügungen. Wichtig dabei ist, dass man die nicht nur ausdruckt und unterschreibt, sondern dass man sie sich durchliest. Ja. Und beim Durchlesen auch schon die Entscheidungen, die in diesen vorgedruckten Texten schon drin sind, sich schon mal überlegt und auch gerne im familiären Kreis schon mal diskutiert oder wenn man alleinlebend ist, mit den Personen, von denen man möglicherweise gerne mal versorgt werden möchte. Denn da gibt es ja vielleicht auch in Single-Haushalten Menschen, von denen man sich das vorstellen kann.
Mhm. Der Pflegefall, den man so gedanklich ja immer wegschiebt, wir alle, wenn der dann eintritt, muss ich ja auch erstmal entscheiden, wie mache ich das alles, an wen wende ich mich? Mhm. Wer berät da?
Wenn ein Mensch pflegebedürftig wird, dann sind es zumeist die pflegenden Angehörigen, die die Initiative da ergreifen. Und die können sich zunächst ganz simpel an ihre Krankenkasse bzw. Pflegekasse, die unterm gleichen Dach der Krankenkasse sitzt, wenden. Und die Pflegekassen haben die Möglichkeit, Informationsmaterialien herauszugeben, genauso wie auch das Gesundheitsministerium, das da auch viele Broschüren hat, wo man gut gucken kann, was man möglicherweise braucht. Darüber hinaus kann man sich natürlich auch beraten lassen in sogenannten Pflegestützpunkten oder in Einrichtungen der Selbsthilfe, die möglicherweise, wenn ein Krankheitsbild im Vordergrund steht, da auch individuelle Hilfen für dieses Krankheitsbild oder diesen Verlauf auch bieten können.
Die Pflegeberatungsstellen oder Stützpunkte, die gibt es auch überall bei uns in Niedersachsen.
Die gibt es flächendeckend, nicht nur in Niedersachsen, sondern bundesweit.
Sie haben schon gesagt, Krankenkasse, Pflegekasse, das hängt natürlich zusammen bei der Krankenkasse, bei der ich bin. Das läuft dann quasi auch auf die Pflegekasse, die angeschlossen ist, hinaus. Dann muss ich ja auch Pflegeleistungen irgendwann beantragen. Der zu Pflegende muss eingestuft werden. Wie gehe ich das an?
Genau, das wird ein bisschen komplizierter und einfacher. Einfach zugleich. Einfach darum, weil der Antrag auf einen Pflegegrad, seit 2017 heißt es nicht mehr Pflegestufe, sondern Pflegegrad, ist aber mit ein paar Veränderungen das gleiche Prinzip. Den Antrag auf die Einstufung, den kann ich ganz formlos entweder telefonisch oder mit einem Dreizeiler an die Pflegekasse stellen. Dann bekomme ich in der Regel eine Eingangsbestätigung von der Pflegekasse, auch nach einem Anruf. Und dann wird sich in der Regel innerhalb der nächsten 2 Wochen auch der medizinische Dienst bei mir melden mit einem Terminvorschlag. Mhm. Und das heißt dann, dass der medizinische Dienst kommt und circa 1 Stunde lang verschiedene Fragen stellt und sich ein Bild von dem pflegebedürftigen Menschen macht. Und entsprechend dieses Bildes gibt der medizinische Dienst, dann eine Empfehlung an die Pflegekasse. Die Pflegekasse folgt in der Regel dieser Empfehlung und sagt dann, okay, das ist jetzt ein Pflegegrad 1, 2, 3, 4, 5.
Da geht es um so Fragen, kann der Mensch sich selber anziehen, waschen? Wie funktioniert das mit dem Aufstehen aus dem Sessel etc.?
Genau. Und das ist im Grunde auch schon der ganz wesentliche Unterschied zu den früheren Pflegestufen. Da ging es ja nur um die Menge der Krankheiten, so ein bisschen zugespitzt gesagt. Aber inzwischen guckt der medizinische Dienst nicht nur nach den Diagnosen, sondern guckt auch danach, wie bewältigt der Mensch der potenziell pflegebedürftig ist, diese Erkrankungserscheinung. Mhm. Und das heißt, es wird sehr ausdrücklich nach dem Grad der Selbstständigkeit geguckt. Mhm. Grad der Selbstständigkeit bedeutet, wie gut oder schlecht kann jemand eine Aufgabe bewältigen. Ich kann mal ein Beispiel dafür nennen, wenn jemand zum Beispiel die Treppe frei, flotten Schrittes, eine Stufe nach der nächsten rauf oder runter geht, dann wird das wahrscheinlich eingestuft werden als komplette Selbstständigkeit, also sozusagen 0 Punkte für die Pflegebedürftigkeit. Mhm. Die nächste Stufe wäre vielleicht, dass jemand zwar noch die Treppe auch hochkommt, aber rechts und links am Geländer anfassen muss. Möglicherweise auch die Stufen nur noch einzeln bewältigt. Das heißt, einen Fuß auf die erste Stufe setzt, den zweiten Fuß nachzieht. Das wäre dann schon etwas weniger Selbstständigkeit und damit schon ein bisschen pflegebedürftiger. Und möglicherweise braucht es auch noch eine Hilfe, die ihn die Treppe hochzieht. Dann ist die Pflegebedürftigkeit noch etwas höher. Und wenn jemand die Treppe gar nicht mehr bewältigen kann, dann wäre es eben eine vollständige Unselbstständigkeit. Hm. Und das ist der Teil, der auch gar nicht so ganz einfach ist. Man kann sich aber ganz gut damit behelfen, dass wenn man einen Internetzugang hat und da fit ist, sich ruhig schon mal die Kriterien anguckt. Die sind auf der Seite des medizinischen Dienstes nämlich veröffentlicht.
Hm. Danach richtet sich ja dann wahrscheinlich auch Frau Jaster, was für Hilfsmittel brauche ich, um zu Hause zu pflegen, zum Beispiel der Rollator oder ein Stuhl fürs Badezimmer etc.
Genau, solche Empfehlungen werden vom medizinischen Dienst bei der Begutachtung auch ausgesprochen. Und wenn die ausgesprochen sind, dann wird es auch in der Bewilligung und Genehmigung durch die Pflegekassen deutlich leichter.
Nun ist es ja so, dass Menschen, die dann selbst pflegebedürftig werden, speziell Ältere, auch wenn die vielleicht schon so ein bisschen vergesslicher sind, wenn dann jemand zu Besuch kommt und sagt, was können Sie denn noch alles, dann drehen die richtig auf.
Genau, dann können die alles.
Ja, also das können natürlich auch Fallstricke sein, dass ältere Menschen meinen, sie müssten jetzt wie bei einer Prüfung zeigen, was sie nur alles drauf haben.
Und natürlich muss man auch ehrlicherweise sagen, dass wenn Menschen da gefragt werden, ob sie irgendwelche Dinge noch können oder nicht können, dass das natürlich auch mit Scham besetzt ist, Fremden gegenüber einzugestehen, dass man das nicht kann. Man muss aber ehrlicherweise sagen, es gibt natürlich auch in der Gruppe der Gutachter sehr, sehr erfahrene Gutachter, die da sehr wohl wissen, wo sie auch hinschauen sollen. Und die pflegenden Angehörigen sollten sich auf jeden Fall dahingehend mit einbringen, dass sie dann auch ein deutliches Signal an den Gutachter oder die Gutachterin geben und sagen, nee, so ist das nicht. Hm. Im richtigen Leben stellt sich das anders dar. Dazu kann man, wenn man die Befürchtung hat als pflegender Angehöriger, dass mein Vater, meine Mutter möglicherweise in der Fassade deutlich mehr brilliert, als es im Alltag sich darstellt, kann man auch im Vorfeld möglicherweise schon mal sowas wie ein kleines Pflegetagebuch schreiben, wo man Situationen auch nochmal beschreibt und kann das auch zu Beginn der Begutachtung schon dem Gutachter oder der Gutachterin geben, sodass das mit einfließen kann. Und sollte es dann zu einem überhaupt nicht gerechtfertigten Ergebnis kommen, dann hat man natürlich auch immer die Möglichkeit eines Widerspruches. Und wenn man so einen Widerspruch macht, empfehle ich immer, die unstrittigen Sachen auch außen vor zu lassen und Stück für Stück anhand des Gutachtens, was nicht zum gewünschten Effekt geführt hat, dann zu sagen, okay, mit Punkt 3.7 bin ich nicht einverstanden, weil
im Alltag dann stellt sich das anders dar.
Genau.
All Ihre Fragen rund um Pflegegrade, Einstufung, wie funktioniert das überhaupt, aber auch die Fallstricke im Alltag, wenn man einen Menschen betreut, pflegt rund um die Uhr. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Birgit Jaster in der Visite, Thema Hilfe für pflegende Angehörige. Am Mikrofon Melanie Tiltges. Wer Eltern oder Lebenspartner pflegt und noch im Beruf steht vielleicht, der hat nicht mehr viel Zeit für sich. Arbeit und Haushalt, Pflege und seelischer Beistand und das rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, das geht an die Substanz. Dazu verändert sich vieles in der Familie oder auch in der Beziehung. Und das kennt mein Studiogast Birgit Jaster auch aus eigener Erfahrung. Sie betreut Angehörige, sie berät aber auch als Ehrenamtliche der Alzheimer-Gesellschaft Hannover Menschen, die pflegen. Frau Jaster, wenn sich zum Beispiel die Kinder um die Eltern kümmern, dann kehren sich ja auch die Rollen um. Wie schwer ist das eigentlich im Alltag, das auch zu akzeptieren, zu leben?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, Frau Tiltges. Denn gerade wenn Eltern beispielsweise sehr dominant sind, immer sehr streng mit ihren Kindern gewesen sind, immer die, wie mein Neffe sagen würde, die Bestimmer waren und plötzlich möglicherweise zum Beispiel aufgrund einer Demenzerkrankung genau Entscheidungen nicht mehr fällen können und die Kinder diese Entscheidungen übernehmen müssen, dann verändern sich damit ja sehr häufig auch die Rollen. Dann werden die pflegebedürftigen Menschen sozusagen in die Rolle der Kinder kommen und die Kinder in die Rolle der Eltern, der sorgenden, kümmernden, entscheidenden Eltern kommen. Und das gelingt nicht in jedem Fall. Da kommt es manches Mal auch sehr, sehr ausgeprägt zu Spannungen. In anderen Fällen gelingt es sehr, sehr gut. Es hat viel natürlich damit zu tun, wie die Beziehung vor der Erkrankung war.
Also es ist auch ein Trugschluss zu glauben, im Alter kümmern wir uns dann umeinander und dann wird alles gut.
Ja, das muss nicht so sein. Das kann so sein. Wenn das Verhältnis vorher sehr gut war, dann kann das auch sehr, sehr gut gelingen. Aber wenn das Verhältnis vorher angespannt war, wenn es unausgesprochene Konflikte gibt, die Kinder mit ihren Eltern über Jahre und Jahrzehnte haben, die fokussieren sich dann möglicherweise noch stärker in so einer Pflegesituation und machen das nicht unbedingt entspannter. Und da müssen sicherlich die pflegenden Angehörigen, damit das gelingen kann, auch gut gucken, wo es Unterstützungsmöglichkeiten gibt, weil man schon ganz deutlich sagen muss, 24 Stunden am Tag, in 7 Tage die Woche. So eine 24-7-Pflege bedeutet richtig, richtig viel Aufwand.
Und wenn man schaffen ja viele auch nicht, die beispielsweise noch arbeiten. Ich hatte das schon angedeutet, viele sind berufstätig, leisten aber Teilpflege zu Hause. Wie lange kann ich mir das überhaupt zutrauen? Oder auch breiter gefragt, was gibt es für Unterstützungsmöglichkeiten? Denn man kann das ja auch Teilzeit machen und sich jemanden dazu holen.
Ja, man kann jemanden dazu holen. Wenn man jemanden dazu holt, beispielsweise eine Pflegekraft, die möglicherweise auch mit im Haus oder in der Wohnung wohnt, muss man auch immer wissen, dass das auch bedeutet, dass sich die Privatsphäre nicht nur der Erkrankten, sondern auch der übrigen Familienmitglieder verändert. Also es ist auch immer jemand da. Möchte man das wirklich? Das muss man sich sehr, sehr gut überlegen. Das klingt auf ersten Blick immer so ganz attraktiv, aber natürlich kann das nur funktionieren, wenn das Ganze auch auf der Beziehungsebene funktioniert und harmoniert. Denn sonst wird das ziemlich ätzend, wenn man da jemanden im Haus hat, mit dem man eigentlich so gar nicht kann, um das mal so umgangssprachlich zu sagen. Dann wird das mehr belastet.
Da gibt es ja auch ambulante Unterstützung. Also es muss ja nicht sein, dass jemand dauerhaft in die Familie kommt, sondern es können auch einzelne Dinge ja vom ambulanten Pflegedienst geregelt werden.
Genau. Manche Dinge kann man über ambulante Pflege abdecken. Es gibt Betreuungsangebote, es gibt Tagespflegeangebote. Man kann möglicherweise auch mal Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege machen. Und man kann auch, das sollte man auch wissen, man kann nach dem Familienpflegezeitgesetz auch bis maximal 6 Monate seine Arbeitszeit für die Pflege reduzieren und sich freistellen lassen. Allerdings muss man wissen, dass man für diese Art der Pflege dann lediglich ein Darlehen bekommt. Das heißt, man ist nicht in einer kompletten Lohnfortzahlung, sondern man bekommt ein Darlehen, das man dann in der Regel innerhalb von 6 Jahren wieder zurückzahlen muss. Aber in Krisensituationen ist auch das ein Weg, seine Arbeitszeit sozusagen auch auszusetzen oder teilweise auszusetzen.
Geld ein wichtiger Faktor. Pflege ist teuer, auch ambulante Dienste oder wenn man jemanden ins Haus holt, das muss alles finanziert und beantragt werden. Aber Sie sprachen eben noch 2 Punkte an, Kurzzeitpflege oder auch Verhinderungspflege. Das sind ja Dinge, die ich auch beantragen kann, wenn ich mal eine Auszeit brauche.
Das ist richtig. Kurzzeitpflege greift besonders dann, wenn es zum Beispiel nach Krankenhausaufenthalten kurzzeitig noch ein erhöhter Pflegebedarf da ist. Beispielsweise jemand ist gestürzt, hat sich etwas gebrochen und ist danach nicht in der Lage, nach dem Krankenhausaufenthalt, nach der Operation mit dem Gips vielleicht gleich wieder voll sich selbst zu versorgen. Dann ist Kurzzeitpflege, also eine vorübergehende Pflege, ein gutes Mittel. Die Verhinderungspflege ist eher für den Fall der Verhinderung der Pflegeperson da. Das heißt, wenn die Pflegeperson mal alleine in Urlaub fahren möchte oder anders verhindert ist, dann kann Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden. Theoretisch kann die auch stundenweise in Anspruch genommen werden. Ich sage darum theoretisch, weil der Gesetzgeber das zwar so vorgesehen hat, es in der Praxis aber für die stundenweise Unterstützung nur sehr wenige tatsächliche Leistungsanbieter gibt, die einem das ermöglichen. Sehr häufig wird auch Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege kombiniert. Und das kann zum Beispiel auch ein vorübergehender Aufenthalt in einem Pflegeheim sein.
Das heißt dann ein bisschen Luft für den pflegenden Angehörigen. Ich kann mir vorstellen, Frau Jaster, all diese Dinge zu beantragen, sich schlau zu machen, das ist auch so wirklich so ein richtiger Büro- und Papierkrieg. Sowas wächst einem ja auch über den Kopf. Das heißt, da muss ich auch immer mal wieder Beratung in Anspruch nehmen. Und wir haben schon über Hilfsmittel gesprochen. Zu Hause pflegen bedeutet ja auch, dass ich gut ausgestattet bin. Diese Hilfsmittel muss ich aber auch alle selbst heranschaffen.
Ja, heranschaffen nicht, aber zumindest beantragen. Das heißt, ich muss die Anträge dazu bei der Pflegekasse stellen und die werden eben unterschiedlich schnell und gut bewilligt oder abgelehnt. Teilweise muss man da sehr intensiv auch leider mit Widersprüchen arbeiten. Aber es gibt tatsächlich, gibt es auch Ansprüche auf Hilfsmittel und man kann sich gut beraten lassen, welche Dinge es denn überhaupt gibt und welche Dinge sinnvoll für diesen Erkrankten sind. Und das kann man sowohl zum Beispiel über Pflegestützpunkte machen, als auch teilweise bieten auch die Kassen an, einen Berater, eine Beraterin in die Häuslichkeit zu schicken, um zu schauen, was da erforderlich ist. Und das sollte man auch ganz deutlich nochmal sagen, wenn ein Pflegegrad bewilligt ist, dann bin ich verpflichtet, zweimal im Jahr mindestens eine Pflegefachkraft ins Haus kommen zu lassen, die nochmal den individuellen Hilfe- und Unterstützungsbedarf erhebt. Und das sind in der Regel einfach auch Leute, die wissen, welche Möglichkeiten gibt es und wo kann man mal Dinge beantragen und können einem da gute Empfehlungen geben.
Um den Alltag so praktisch zu bewältigen, kann ich mir vorstellen, ist ja ohnehin fachliche Hilfe sehr, sehr gut. Und es gibt ja auch die Möglichkeit für Angehörige, sich da erstmal schlau zu machen und so richtige Pflegekurse zu machen.
Genau.
Damit sie wissen, wie läuft das zu Hause am besten ab? Wo kann ich das machen?
Die werden von den Pflegekassen auch angeboten und da kann man auch alle Fragen, die man hat, nochmal mitnehmen. Aber ich denke immer, das ist, also es gibt wirklich immer die zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist wirklich, welche praktischen Hilfen brauche ich? Der zweite ist, wie bewältige ich die Bürokratie dazu? Und da würde ich mir deutlich mehr Unterstützung noch wünschen, denn das sagen sehr, sehr häufig pflegende Angehörige in der Beratung und dieser Erfahrung muss ich leider auch selber machen, dass man manches dann doch erst mit einem gut begründeten Widerspruch bekommt, obwohl der Gesetzgeber es ursprünglich so vorgesehen hat. Und man muss dann manchmal doch etwas ringen. Das ist von Kasse zu Kasse auch sehr unterschiedlich, aber das ist manchmal doch ein sehr mühsames Geschäft.
Kann zermürbend sein, aber nicht aufgeben, höre ich daraus.
Genau, das unbedingt weitermachen und sich auch fachlich gut beraten lassen. Das kann ich nur so als Empfehlung weitergeben.
Hilfe für pflegende Angehörige, das Thema bei uns in der Visite.
NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
Glücklich in den eigenen vier Wänden alt werden, das wünschen wir uns alle. Aber oft geht's eben nicht ohne Pflege und Hilfe, so bei zunehmender Altersdemenz oder noch erheblicher der Alzheimer-Erkrankung. Der vertraute Mensch verschwindet schrittweise, wird ein anderer und das ist schwer zu akzeptieren. Immer nachsichtig und geduldig sein, das fordert pflegenden und betreuenden Angehörigen einiges ab. Birgit Jaster, unser Studiogast, berät seit vielen Jahren Menschen in dieser Situation. Sie ist ehrenamtlich im Vorstand der Alzheimer-Gesellschaft in Hannover tätig, aber auch von Berufswegen Expertin für Pflege und Selbsthilfe und nicht zuletzt selbst seit vielen Jahren betreuende Angehörige. Frau Jaster, Demenzkranke verändern sich, werden vergesslich, tüdelig. Wie dramatisch ist das für Ihre Nächsten?
Also die Dramatik ist unterschiedlich stark ausgeprägt, hat natürlich immer was mit eigener Befindlichkeit auch zu tun. Es gibt einfach Tage, wo ich als Angehörige relativ gut mit diesen, ich nenne es jetzt auch wirklich mal Tüdeligkeiten, mit den Vergesslichkeiten oder mit dem Fehlverhalt des Demenzerkrankten gut umgehen kann. Und es gibt Tage, da bin ich vielleicht selber nicht so gut drauf und dann nervt es mich mehr und dann strengt es mich mehr an und dann habe ich vielleicht auch weniger Geduld. Wichtig für pflegende Angehörige ist mit Sicherheit gut für sich selber zu sorgen und auch zu gucken, wo können sie Entlastungen haben. Und wenn so eine Pflegebedürftigkeit durch Demenz auftritt, dann kommen ja sehr häufig auch so Fragen danach, wie lange kann ich das überhaupt noch zu Hause? Wie kriege ich das hin? Da kann ich wirklich nur dafür werben, sich beraten zu lassen, zum Beispiel eben durch die Alzheimer-Gesellschaften, die es landesweit gibt und auch gut die einzelnen Schritte begleiten können. Denn wenn erstmalig so eine Diagnose gestellt wird, dann bricht sehr häufig erstmal die Welt so ein ganzes Stück zusammen für die gesamte Familie. Ja. Und ein Psychiater, Asmus Finzen, hat in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, wenn ein Mitglied der Familie erkrankt, erkrankt die ganze Familie mit. Und ich finde, das ist eigentlich ein Satz, der sehr gut zum Ausdruck bringt, dass die Erkrankung eines Familienmitgliedes immer auch Auswirkungen auf die gesamte Familie hat. Und wie dann die Beziehungen gestaltet werden können, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich möchte auf jeden Fall nicht versäumen, auch noch ein bisschen Mut zu machen. Denn auch wenn gerade die Angehörigen sehr häufig durch die Erkrankung sehr belastet sind und auch wenn besonders in den Anfängen einer Demenzerkrankung auch der Erkrankte sehr häufig mit der Krankheit hadert, weil er ja sehr wohl noch merkt, dass er manche Sachen nicht mehr so gut auf die Reihe kriegt, dass er zunehmend vergesslicher wird. So kann man doch sagen, das wirklich Gute ist, dass die meisten Demenzerkrankten mit zunehmender Demenz weniger unter ihrer Vergesslichkeit leiden und dass wir offensichtlich einen natürlichen Filter eingebaut haben, der uns die schwierigen und schlechten Situationen eher vergessen lässt als die guten. Und ich möchte ein kleines Beispiel dazu sagen. Ich bin vor 14 Tagen mit meiner beginnend demenzerkrankten Mutter für eine Woche auf Langeoog gewesen. Wir hatten von den 6 Tagen 3 Tage Regen und meine Mutter hat schon am nächsten Tag in ihrem Pflegeheim erzählt, also mit dem Wetter, da haben wir wirklich Glück gehabt. Wir hatten einen einzigen kleinen Regenschauer.
Immer Sonnenschein. Das ist doch wunderbar. Also das heißt, wir können für den Demenzerkrankten auch eine ganze Menge lernen, nämlich das Positive zu sehen und die guten Erinnerungen zu bewahren. Frau Jaster, was sind denn so Fallstricke auch in der Situation zu Hause? Wie kann ich unterstützen und strukturieren? Das ist ja für pflegende Angehörige vor allem auch eine Aufgabe. Neben der Nachsicht und den schönen Momenten, da so ein bisschen zu gucken, was kann ich positiv verstärken, wie kriegt der Demenzerkrankte dann seinen Alltag gut hin?
Da hilft insbesondere gut strukturiert den Tag zu haben und vertraute Abläufe beizubehalten. Und ganz wichtig ist auch, dass man sich klar macht, auch wenn jemand eine Demenzerkrankung hat, heißt das nicht, dass er gar nichts mehr kann. Es gehen zwar Fähigkeiten verloren, aber im Rahmen seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten darf ich durchaus auch Aufgaben nach wie vor auf den oder die Demenzerkrankte übertragen. Das heißt,
nicht entmündigen.
Nicht entmündigen, nicht sagen, okay, da ist jetzt eine Diagnose und jetzt kann der gar nichts mehr. Vielleicht ist es so, um das nochmal so ein bisschen plakativer oder verständlicher zu machen, dass vielleicht der Demenzerkrankte aufgrund seiner Einschränkungen die Möglichkeiten hat, so zu entscheiden wie ein 12-jähriges Kind. Aber auch einem 12-jährigen Kind mute und traue ich ja noch einiges zu. Und es kommt ganz oft darauf an, auch wie wir diese Entscheidung dann aufbereiten. Vielleicht muss ich einen komplexen Entscheidungsprozess nochmal in kleine Schritte zerlegen und nochmal sagen, okay, wir könnten das jetzt so oder wir könnten das jetzt so machen. Und wenn wir das so machen, würde das das und das heißen. Und wenn wir das so machen, würde das das und das heißen. Und dann können auch Demenzerkrankte noch sehr, sehr lange mitentscheiden und ihre Wünsche äußern. Und ich finde es unabdingbar, möglichst lange auch diese Selbstständigkeit zu erhalten.
Da profitieren ja dann Angehörige auch, das haben Sie schon betont, von dem Austausch mit anderen, die schon Erfahrungen gemacht haben. Und es tut ja wahrscheinlich auch unendlich gut, seinen Alltag mal zu teilen und zu sagen, das läuft so und so und das geht mir auf die Nerven. Und dann zu spüren, da sind andere, denen geht's ganz genauso.
Und auch an eigenen Grenzen wird man immer mal wieder in bestimmten Phasen auch kommen und dann ganz offen darüber reden zu können und nicht möglicherweise aufmunternd schulterklopfend gut gemeint zu hören, ach, das ist doch noch gar nicht so schlimm oder warum regt dich das jetzt so auf, sondern wirklich einfach auch Verständnis dafür zu haben, sich auszutauschen, Erfahrungen zu teilen, sich offen auch aussprechen zu können, auch wenn so Situationen entstehen, die in Pflegesituationen leider sehr häufig dann doch auch unvermeidbar sind, dass einmal der Geduldsfaden reißt und man vielleicht nicht so freundlich mit dem Erkrankten war, wie man das eigentlich möchte. Das belastet sehr häufig die Angehörigen doch sehr, sehr stark. Und an der Stelle sich zu verkriechen und das verstecken zu müssen, ist noch ein zusätzlicher Energieaufwand. Und da müssen Angehörige wirklich gut für sich selber sorgen, damit sie dieser Situation gewachsen sind. Denn Pflege ist sehr anspruchsvoll, kann aber auch sehr, sehr viele schöne Momente haben. Und die sollte man nicht vergessen, denn da entsteht sehr häufig eine ganz intensive, nahe und liebevolle Beziehung. Auch nochmal auf ganz anderer Ebene.
Pflege zu Hause, die schönen und die schwierigen Momente, darüber sprechen wir hier in der Visite bei NDR1 Niedersachsen. Die Visite mit Melanie Tieltges und mit unserem Studiogast Birgit Jaster. Thema Pflege zu Hause. Keine leichte Aufgabe, aber es kann gelingen und Menschen sogar einander näher bringen. Frau Jaster, Sie beraten ja als Ehrenamtliche der Alzheimer-Gesellschaft Menschen in dieser Situation und Sie sind auch Expertin beim Paritätischen Wohlfahrtsverband im Thema, wenn es um Fragen der Pflegereform, die Rolle der Pflegekassen geht, Hilfsmittel etc. Wir haben schon über vieles gesprochen, wenn Sie so eine innere Checkliste sich machen müssten. Was sind die wichtigsten Fragen, die ich mir selbst beantworten muss, bevor ich diese Aufgabe zu Hause angehe? Gibt es da 2, 3? Oder sind es 30 eher?
Ja, also will ich das? Kann ich das? Und vielleicht noch ganz wichtig, immer wieder in der Selbstsorge, wo gibt es Unterstützungsmöglichkeiten für mich? Und wichtig dabei, wenn ich merke, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich merke, ich kann das nicht, gerade dann ist es insbesondere sehr, sehr wichtig zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Und bevor ich mit der Situation komplex überfordert bin, bevor alles nur noch eskaliert, ist es mit Sicherheit sinnvoller, dann auch möglicherweise Verantwortung abzugeben an andere.
Auch nicht zu lange damit zu warten.
Auch nicht zu lange damit zu warten, sich unterstützen zu lassen und dann auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Denn auch wenn man eine andere Form wählt, zum Beispiel eine Wohngruppe für demenzerkrankte oder anders pflegebedürftig gewordene Menschen, Tagespflegeangebote in Ansprüche nimmt, Angebote zur Unterstützung im Alltag nutzt oder es auch zu einem Pflegeheimaufenthalt kommt, heißt das ja nicht, dass man aufhört, pflegende Angehöriger zu sein und unterstützen kann.
Das ist nicht ein Weggeben, wegorganisieren. Genau. Das ist, glaube ich, etwas, was viele pflegende Angehörige auch mit sich selber so ausmachen müssen. Kann ich die Verantwortung abgeben oder habe ich nicht versprochen, so lange als möglich ein Zuhause sein zu ermöglichen?
Genau, aber bei diesem Zuhause ermöglichen muss man wirklich auch immer wieder die pflegenden Angehörigen im Blick haben. Und ich sage mal, es nützt wenig, wenn ich so lange warte, bis ich selber zusammenklappe, dann kann ich gar nichts mehr machen. Bei Zeiten für sich selber sorgen und auch eigene Grenzen erkennen. Und da sollte man auch gut gucken, wo kann man Entlastung bekommen, damit man nicht in eine Überforderungssituation kommt. Viele Angehörige sorgen sehr, sehr, sehr viel für die pflegebedürftigen Menschen, aber überhaupt nicht für sich selbst. Und das ist dann vorprogrammiert, dass sie dann selber irgendwann sehr, sehr krank werden. Und das gilt es zu vermeiden.
Wie wichtig ist es denn, dass ich als pflegender Mensch auch Auszeiten für mich, ich muss ja den Alltag für den anderen gut durchplanen, durchtacken, Struktur schaffen, dass ich sage, da und da plane ich immer feste Zeiten für mich ein?
Das müssen keine festen Zeiten sein, aber es sollten Zeiten sein, je nachdem, wie man sie braucht. Und die sollte man genauso ernst nehmen wie die Termine für den pflegebedürftigen Menschen. Mhm. Auch für sich selber zu sorgen, ganz klar zu gucken, okay, an den und den Stellen brauche ich Unterstützung, an den und den Stellen brauche ich Auszeiten. Und hier darf ich jetzt auch mal Nein sagen und abgeben. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Erleben Sie das oft, dass für pflegende Angehörige eine therapeutische Begleitung oder so eine Art Coaching auch ein wichtiger Weg sein kann, dass die das auch brauchen, um ihre Sorgen, Nöte irgendwo zu lassen und zu bewältigen?
Absolut. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, dass es professionelle Coaching-Angebote für pflegende Angehörige relativ wenige gibt und sehr häufig sehr lange Wartezeiten sind. Es gibt aber gute Möglichkeiten, zum Beispiel über Selbsthilfegruppen auch regelmäßig im Austausch zu sein und sich da zumindest Unterstützung zu holen. Und man kann auch überlegen, wie man den Alltag zum Beispiel mit einem Demenzerkrankten gestaltet, dass man auch in der Pflege möglicherweise kleine Auszeiten bekommt. Und das kann dann auch bedeuten, dass ich zum Beispiel als pflegende Angehörige, die auch noch berufstätig ist, sage, okay, ich verbringe nach Feierabend Zeit mit meiner Mutter, meinem Vater oder wem auch immer. Und wir gehen jetzt erstmal irgendwo ein Cappuccino trinken oder setzen uns in ein Eiscafé oder setzen uns auf einen Spielplatz und gucken den Kindern beim Spielen zu. Und damit schaffe ich auch kleine Inseln, wo ich selber dann auch aus der Anspannung und aus diesem ständigen Rotieren des Tages auch rauskomme und mich selber auch so ein bisschen zur Ruhe zwinge, möglicherweise gleichzeitig mit der Betreuung. Aber auch die Besuche mit Freundinnen oder eigene Theaterbesuche, Kinobesuche oder was immer man gerne tut, Radtouren sollten nicht unter den Tisch fallen.
Also es ist eine ganze Menge möglich und Sie haben ja auch in Ihrer eigenen Erfahrung sehr viele schöne Momente von Nähe und Gemeinsamkeit dadurch, dass Sie Menschen betreuen, erlebt.
Und die möchte ich auch auf gar keinen Fall missen. Etwas, was mich zum Beispiel sehr berührt hat, war zum letzten Weihnachtsfest. Meine inzwischen im Heim lebende Mutter hat mir zu Hause geholfen, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Und was ganz beeindruckend war für mich, war, sie hat genau den Weihnachtsbaumschmuck ausgewählt, den wir zusammen teilweise mit unserem Sohn gebastelt haben, als der noch klein war. Und wir hatten in diesem Jahr, wir haben ein bisschen liebevoll lächelnd gesagt, einen Kinderbaum. Und es hat uns aber sehr emotional berührt. Oder eine andere Situation, ich koche sehr gerne, meine Mutter unterstützt mich da sehr gerne. Und sie sagte mir neulich in der Küche stehend, wenn ich nochmal geboren werde, dann möchte ich als dein Kind geboren werden, damit du mir all diese Dinge beibringen kannst. Und dann war ein Moment Ruhe und dann sagte sie, ach, eigentlich ist es ja schon so, als wärst du meine Mama. Und das sind so Momente, Sie merken es selbst, wenn ich spreche, bekomme ich da eine belegte Stimme, wenn ich Ihnen das erzähle. Das sind so Momente, die dann auch ganz große Glücksgefühle auslösen, weil man einfach merkt, so die Rolle der sorgenden Angehörigen wird auch wahrgenommen und das sind Momente, für die ich super dankbar bin und die ich ohne diese Übernahme dieser Aufgabe auch nicht hätte und die auch nochmal eine besondere Nähe dadurch hervorrufen.
Eine wunderschöne Geschichte. Danke, dass Sie die erzählt haben, so offen hier bei uns. Ja, Erinnerungen, auch diese Langzeiterinnerungen, die sind ja speziell bei demenziell Erkrankten, bei älteren Menschen noch ganz präsent und können dann auch in der Pflege wieder eine Rolle spielen oder auch in Pflegeheimen wird sowas ja aufgegriffen, dass zum Beispiel die Einrichtung aussieht wie aus den 50er Jahren oder aus der Jugendzeit dieser Menschen, dass Musik gespielt wird in diese Richtung. Also da gibt es auch ganz, ganz viele Anreize, die pflegende Angehörige dann wieder zu Hause umsetzen können.
Ja, und man muss wirklich sagen, auch in den Heimen, die natürlich einen anderen Betreuungsschlüssel haben, als man ihn zu Hause hat, aber passiert auch sehr, sehr viel, insbesondere in Richtung Biografiearbeit. Auch jetzt in diesen Zeiten der Kontaktreduzierung durch Corona haben gerade die Heime wirklich unendlich viele Aktivitäten gemacht, um so einer sozialen Isolierung oder Vereinsamung auch entgegenzuwirken. Also da passiert wirklich ganz, ganz, ganz viel. Und auch wenn ein Mensch im Heim ist, ich sage es immer wieder, ist er da nicht eingesperrt. Man kann trotzdem mit diesem Menschen noch ganz, ganz viele Dinge tun, ohne die Alltagsbelastung zu haben. Und wir haben uns zum Beispiel vor 2 Jahren für einen Heimaufenthalt meiner Mutter entschieden. Und mich entlastet das sehr, weil ich zum Beispiel nicht mehr in der nächtlichen Bereitschaft sein muss. Jedes Mal, wenn sie aufsteht, die Sorge haben muss, stürzt sie jetzt und mit wach werde und damit überhaupt nicht mehr zur Ruhe und zum Ausruhen kommen. Aber ich kann sie trotzdem jederzeit mit ihr gemeinsam irgendwelche Dinge tun. Also auch sowas ist einfach als Entlastung zu sehen. Genauso wie auch Tagespflegeangebote, wo Menschen 1 bis 5 Tage in der Woche tagsüber Zeit verbringen können und damit die pflegenden Angehörigen entlasten können. Die Zeiten rundherum sind immer noch genug.
Also ich finde, Sie haben das ganz, ganz schön gesagt. Nur wer für sich selbst sorgt, der kann auch für andere sorgen. Das ist wichtig, immer die eigene Kraft zu erhalten und zu sagen, ich trage Sorge dafür, dass der andere auch rund um die Uhr dann gut gepflegt wird und ich das nicht irgendwie versäume, weil ich es nicht mehr leisten kann, genau, weil mir die Kraft verloren geht.
Genau, absolut. Denn wir nützen den pflegenden Angehörigen nichts, wenn wir selber zusammenklappen. Wir müssen stark sein, damit wir das über lange Zeit auch können.
Der perfekte Schlusssatz eigentlich, Frau Jastow. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren. Das war unsere Visite zum Thema Hilfe für pflegende Angehörige. Vielen Dank an Birgit Jastow, Pflegeexpertin beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen und seit vielen Jahren im Vorstand der Alzheimer-Gesellschaft in Hannover e.V., wo sie auch berät. Hier geht's jetzt gleich weiter mit Aktuell und der Sendung Traumhaft. Ich sage tschüss, guten Abend. Sorgen Sie gut für sich und für Ihre Lieben. Am Mikrofon war Melanie Tieltges.